Die Schreibenden von Anja Görz.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über das Schreiben. Und nach all den Romanautoren und Krimiautorinnen ist heute ein Drehbuchautor zu Gast. Zum ersten Mal einer, der wirklich reiner, richtiger, echter Drehbuchautor ist. Und einer, der wahrscheinlich auch einer der lustigsten Drehbuchautoren Deutschlands ist. Wir werden klären, ob das stimmt. Herzlich willkommen, Stefan Stuckmann.
Hallo, danke für die Einladung.
Sagen Freunde, der Stefan ist ein ganz lustiger?
Ehrlich gesagt... Oh, das ist eine gute Frage. Ich war in der Schule, war ich schon der Lustige, aber ich war nicht so der Klassenclown. Aber ich war so in meiner Peergroup, war ich der Lustige. Zu Hause war ich nicht richtig der Lustige, bisher habe ich es versucht. Aber meine Mutter hat tatsächlich, mein Humor ist nicht genau der meiner Mutter. Für meine Mutter war immer mein Bruder der Lustige. Der konnte super gut Harpe Kerkeling nachmachen. Und das ist bei meiner Mutter einfach so, damit gewinnt man immer. Einfach Stimme verstellen, Harpe Kerkeling nachmachen. Dann, also mein Bruder ist zu Hause der Lustige gewesen, aus den Augen meiner Mutter. Und jetzt, ich mache das schon so lange, da spricht man da nicht mehr so sehr drüber. Ich habe jetzt seit einem Jahr mache ich Stand-Up-Comedy und darüber habe ich ganz viele neue Leute kennengelernt. Und dann, da hat man auf einmal nochmal so wie ich angefangen habe zu schreiben, man hat auf einmal eine professionelle Ebene, wo man über Humor redet, aber halt eher aus einer Bühnenperspektive. Mhm. Und da habe ich das jetzt seit langem wieder, dass man mal entweder anderen sagt, so ey, das war echt, der Witz war super oder ey, mach mal mehr davon, das funktioniert total gut, oder dass andere Leute mir das sagen und dann so bestimmte Facetten meines Humors irgendwie kommentieren oder mir da ein Kompliment geben oder sagen so, ey, das war überhaupt nicht lustig, lass das mal weg.
Ich frage das natürlich auch deshalb, weil wenn man auf deine Internetseite geht, dann steht da erstmal Stefan Stuckmann, lustig.
Ja, ich habe da schon Autor, lustig, ne? Oder? Ja, das stimmt.
Wann ist denn für dich jemand lustig?
Ich finde ja eigentlich.
Es gibt ja so Leute, die können total lachen über Situationskomik, ja. Also die alte Nummer mit der Bananenschale. Mhm. Dann gibt es andere, die sagen, das ist mir viel zu gehässig, darüber kann ich nicht lachen, ich brauche schon so ein bisschen tiefgründigeren Witz.
Ja.
Dann gibt es diese Sachen, wir treffen uns hier ja, weil du jetzt an der neuen Staffel Pastewka mitgeschrieben hast, die 10. Staffel. Und da ist es ja so, dass jemand sich immer tiefer in sein Unglück reitet.
Ja.
Durch Lügen, durch nicht zugeben wollen, dass was schiefgelaufen ist. Also was ist deine Art von Humor? Wo kannst du richtig lachen?
Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Sachen lustig finden kann. Also ich glaube, auch wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich witzig fast das bessere Wort, weil also gerade auch so herkunftstechnisch Witz steckt, also Witz kommt ja so ein bisschen von Klugheit oder von, da steckt so diese Transferleistung drin, dass man mit einem Witz oder mit einer bestimmten Handlung so eine Verbindung aufstellt oder herstellt und dadurch dann jemanden zum Lachen bringt oder zum Schmunzeln. Und gerade in Deutschland ist ja, weil all diese Wörter so undefiniert sind und Comedy zum Beispiel in Deutschland ja auch nach wie vor eher ein Schimpfwort für viele Leute, also auch diese absurde Abgrenzung zu Kabarett, die, glaube ich, kein anderes Land dieser Welt macht. Deswegen für viele Leute ist, früher habe ich mal gesagt, ich bin Comedy-Autor und für viele Leute ist es dann so eine ganz bestimmte Ecke, in der man dann steht. Dann ist es so, du schreibst für Mario Barth und man muss wirklich laut lachen und dann gibt es diese alle ganzen unangenehmen Beschreibungen von, wie man was lustig findet, so ich habe mich bepisst vor Lachen und ich finde tatsächlich, ich habe das Glück, dass ich kann in ganz anderen Dingen Humor finden. Also ich war vor 2 Jahren war ich in einem Tanzstück von Sascha Wald, das war hier Allee der Kosmonauten, was ein ganz altes Stück ist von ihr. Ich glaube, das ist 20 Jahre alt oder sogar noch in den 90ern. Das ist 25 Jahre alt, so eins, mit dem sie berühmt geworden ist. Und es ist wahnsinnig witzig. Und man lacht da hin und wieder drin, aber es ist kein Stück, wo man die ganze Zeit laut lacht. Also ich glaube, sie sagt selber, das ist eine Komödie, aber es ist natürlich, es ist moderner Tanz. Also für die meisten Leute wird es, glaube ich, im Kopf gar nicht zusammenpassen, dass man Leuten zuguckt, die tanzen und dann hin und wieder lacht. Und sowas habe ich Gott sei Dank sehr oft, dass ich in auch ganz viele Sachen, die so auf so eine subtile Art lustig sind. Gerade kam mir so ein Typ entgegen, der trug einen Anzug und so einen teuren Mantel und hat offensichtlich bei einer Bank gearbeitet, irgendwas sehr, sehr Wichtiges gemacht, wo es um Geld geht und hat sich so ein Lederumhängebeutel, also wie so eine Brusttasche gekauft.
So
ein Brustbeutel gekauft. Und dann, weil der sehr groß war und dann hatte da fast einen Aktenordner rein oder so ein sehr großes iPad oder so. Und ich habe mich so kaputt gelacht und es war sehr, sehr witzig, aber ich glaube, da muss man einen Blick für haben, um sowas, also bei mir geht dann direkt das Kino los, wie der Mann bei Peek und Kloppenburg steht oder bei irgendwas noch teurerem und denkt so, yo, diesen Brustbeutel. Das ist genau, was mir fehlt.
Und das sehen wir dann vielleicht in einer der Serien, die du dir ausgedacht hast, also um mal für alle so ein bisschen zu erzählen, was du gemacht hast. Seit 2004 machst du das für Kräumann, hast du zum Beispiel gearbeitet, für die Heute-Show, Switch Reloaded, dann hast du Eichwald MdB erfunden, was total meine Humorebene trifft. Das ist so gut gelaufen, nachdem es erst sehr versteckt gelaufen ist bei ZDF Neo, dass es dann doch ins Hauptabendprogramm gekommen ist, ja, mit der zweiten Staffel, was mich sehr gefreut hat. Du bist 1982 in Kleve geboren, einer kleinen Stadt am Niederrhein, die ich, ja, sehr gut kenne, weil ich Verwandtschaft in Emmerich habe, am Niederrhein, also gleich nebendran sozusagen. Was war das Schöne daran, in Kleve zu wohnen, als man Kind war?
Das Schöne an Kleve ist, dass man, die Eltern müssen sich sehr wenig Sorgen um einen machen, weil man kann, es ist eine kleine Stadt am Rand, auf einer Wiese, am Rand von einem Wald. Holland ist in der Nähe, da passiert relativ wenig. Es ist relativ ungefährlich. Man kann als, wenn man Vater oder Mutter ist, kann man sagen so, ja, hier, nehmt euer Fahrrad, kommt mit, wenn es dunkel, kommt zurück, wenn es dunkel ist und Punkt. Und man muss dann als Elternteil keine Sorgen haben, dass man irgendwie entführt wird, dass man drogenabhängig wird, dass man irgendwie von Menschen, fremden Menschen ins Berghain gezerrt wird. all diese Dinge kann man, man hat halt sehr viel Freiheit, oder ich hatte sehr viel Freiheit, als ich da groß geworden bin. Und ich glaube, auf dem Land, also Land ist fast schon zu viel, es ist ländlich, aber ich bin jetzt nicht auf dem Land groß geworden. Es war eine kleine Stadt und wir haben am Rande der Stadt gewohnt und in die eine Richtung ging es halt in die Stadt, in die andere Richtung ging es auf die Felder und in den Wald. Und da groß zu werden, bringt so eine gewisse Demut mit sich, weil man natürlich ab einem bestimmten Alter so diesen Sehnsuchtsmoment hat, große Stadt. Und irgendwann versteht man auch, ich muss hier weg, weil hier kann ich nicht die Dinge machen, die ich machen will. Also witzig sein, irgendwas, das war ja auch ganz lange ganz undefiniert bei mir, dass ich nicht musste, muss ich Regisseur werden oder schreiben oder muss ich selber auf die Bühne, wie funktioniert das? Und irgendwann checkt man das natürlich, aber man... man hat, wenn man mehr Demut hat vor den Dingen, hat man, glaube ich, eine größere Geduld und ist auch leichter in der Lage, so bestimmte Umwege im Leben in Kauf zu nehmen, weil man, ich glaube, wenn man, weiß nicht, im Prenzlauer Berg groß wird, in den 90er und 0er Jahren, dann hat man so dieses Gefühl verinnerlicht, das ist der coolste Ort von Deutschland und man kann alles andere ist ein Abstieg. Und ich bin dann zum Beispiel nach meinem Zivildienst bin ich nach Köln gegangen und habe da angefangen zu studieren und bin nach einem Jahr dann nochmal nach Hildesheim umgezogen, um da weiter zu studieren. Da gab es diesen Schreibstudiengang. Und für ganz viele Leute, die dann in Hamburg oder Berlin groß geworden sind, ist dann Hildesheim, entweder geht man gar nicht hin, selbst wenn man einen Studienplatz kriegt, oder man zieht dann nach Hannover und pendelt dann, oder man geht da hin und ist die ganze Zeit schlecht gelaunt, weil man ist ja eigentlich Berliner und ist alles viel cooler. Und für mich war das auch so, ja, Hildesheim, eigentlich kenne ich das ja. Das ist doppelt so groß wie Kleve, also ist auch irgendwie ein Fortschritt. Und ich weiß ja dann, ich muss da nicht bleiben. Ich mache das ein paar Jahre und dann zieht man weiter. Aber das Gefühl, all diese Schritte, die sich so schwer anfühlen oder die sich so als Kompromiss anfühlen, die fallen einem leichter, wenn man aus der Provinz kommt.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen in die Klevezeit zu den Anfängen des Humors sozusagen. Weil, ja, du hast vorhin gesagt, Harpe Kerkeling war ein Thema bei euch in der Familie, darüber wurde gelacht. man fragt sich ja schon, wie kommt dann das Witzige in jemanden rein? Ja. So drücke ich es jetzt mal aus. Also es ist bei uns zu Hause zum Beispiel, hat mein Sohn jahrelang Witze aus der Mickey Maus vorgelesen und das sind wirklich die schlechtesten Witze, die man sich nur vorstellen kann. Aber auch damit fängt der Humor vielleicht an.
Ja.
Gab es bei euch in der Familie so einen Onkel, der auf Familienfesten auch schlimme Witze erzählt hat? Oder war das präsent? War das ein Thema, Humor und Lust? Sein?
Nee, gar nicht. Also ich glaube auch nicht mehr als in anderen Durchschnittsfamilien. Ich weiß so, ich hatte so 2 bis 4 Erweckungserlebnisse. Ich weiß, das erste Mal, als ich Douglas Adams gelesen habe, hier Per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Da muss ich, glaube ich, 12 oder 13 gewesen sein. Und ich weiß, wir hatten so ein Austauschprogramm mit Worcester in Großbritannien und mein Austauschpartner hatte dieses Buch mitgebracht und dann habe ich mir das irgendwie auf Deutsch besorgt und habe das im Urlaub gelesen und ich weiß noch, ich habe mir das Zimmer geteilt mit meinem Bruder und mein Bruder war stinksauer, weil ich die ganze Zeit gelesen habe und gelacht habe und er konnte nicht einschlafen und er war stinksauer und dann hatte ich es irgendwann durch, dann habe ich es meinem Bruder gegeben und dann hat er die ganze Zeit gelacht. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, krass, auf Papier kann man lustig sein und so lustig. Und dann war das, jahrelang war Douglas Adams für mich so das Vorbild. Und dann habe ich danach noch Monty Python kennengelernt. Das lief dann damals, glaube ich, mal nachts auf Sat.1. Also diese Flying Circus, diese Sketchreihe, auch schlecht synchronisiert auf Deutsch. Aber das war ja so gut, dass es auch die Synchronisation auch irgendwie überlebt hat. Und das hat mich total geprägt. Und ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal irgendwann in Sommerferien Harald Schmidt entdeckt habe. Weil ich dann zu lange aufgeblieben bin. Ich glaube, meine Eltern waren irgendwie, weiß nicht, irgendwo auf dem Geburtstag eingeladen und wir durften allein zu Hause bleiben, weil wir alt genug waren, aber hat halt keiner gesagt, weil wir ins Bett gehen müssen. Also einfach vom Fernseher sitzen geblieben und dann Harald Schmidt geguckt. Und das hat mich total geprägt. Und,
den Jüngeren sagen wir nochmal, Harald Schmidt hat nicht immer auf dem Traumschiff gestanden, sondern
oh
er
mein
war
Gott.
Früher ein sehr lustiger Mann im Fernsehen.
Ah, so weit sind wir jetzt.
Du hast richtig kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Das ist ja was, wenn man sich dann überlegt, ich will mal Schreiben zu meinem Beruf machen, ja. Also suche ich mir einen Studiengang. Und dann macht man das und hat ja eine Vorstellung, was da passiert. Und dann geht man dahin, die ersten Tage, die ersten Wochen. War das so, wie du dir es vorgestellt hast?
Nein, das war schon ein toller Ort, ist es glaube ich immer noch. Das war erstmal sehr aufregend, weil ich hatte vorher nie so viele Leute um mich rum, die im weitesten Sinne das Gleiche wollen wie ich. Also ich war glaube ich der Einzige, der lustig geschrieben hat und sich dazu auch bekannt hat, dass er lustige Sachen machen will. Alle anderen kamen eher aus dieser, ich schreibe über die Scheidung meiner Eltern, ich schreibe traurige Geschichten über Menschen, die Krebs haben und so. Ja, die Buddenbrooks und und es war auch natürlich, es war ein interessanter Ort, weil man, alle sind auf eine gewisse Art erstmal krachend gescheitert, weil man natürlich mit ganz falschen Vorstellungen dahin kommt. Alle denken, damals war auch so Stuttgart-Barre war noch sehr präsent oder viele von denen, die da waren, wurden so von diesem Popliteraten-Ding aus den 90ern geprägt und dachten so, es war 2004, als ich da war. Nee, 2003. Also das war noch ganz frisch. Alle dachten so, ey, wir sind jetzt 20, wir können das echt verlangen, dass nächstes Jahr was von uns in der Bestsellerliste ist. Weil wow, zu Hause haben uns ja alle gelobt. Alle haben gesagt, wow, was schreibst du für tolle Sachen? Jetzt sind wir in Hildesheim, Kaderschmiede, jetzt kommen wir alle ganz groß raus. Und das passiert natürlich überhaupt nicht. Also alle kriegen dann erstmal ihre Geschichten um die Ohren gehauen, kriegen all ihre Manierismen um die Ohren gehauen. Alle fangen auch dann an, sich gegenseitig schlecht zu machen, sich gegenseitig zu erzählen, warum ihre Kurzgeschichten überhaupt keinen Sinn machen. Und alle krümeln erstmal so weg. Und das war sehr hart, aber natürlich auch sehr, sehr hilfreich, um so zu wachsen.
Aber unterm Strich, also es gibt ja ganz viele, gerade im Autorenbereich gibt es ganz viele Leute, die nicht studiert haben oder die ganz andere Dinge studiert haben. Unterm Strich würdest du sagen, so ein Studium, um wie viel Prozent schreibt man besser, wenn man so ein Studium gemacht hat? Lässt sich das in Zahlen ausdrücken?
Ich glaube nicht. Ich glaube, also ich finde es toll, dass es das gibt. Ich würde auch immer dafür irgendwie Menschen wählen, die sagen, sowas muss es weitergeben. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, sowas braucht man nicht, um toll zu schreiben. Sowas muss man auch nicht machen, um ein guter Autor zu sein oder zu werden. Und das lässt sich nicht quantifizieren. Also das ist ja das Tolle am Schreiben, dass man aus so vielen verschiedenen Richtungen dahin kommen kann. Und dass es also dass auch Schreiben immer viel, also nicht nur mit dem Handwerk an sich zu tun hat, sondern auch mit Lebenserfahrung, mit Beobachtungsgabe, mit Erfahrungen, die man gesammelt hat. Gibt ja auch genug Beispiele von Leuten, die, weiß nicht, erst im Alter von 50 oder 60 wirklich sich hinsetzen und einen Roman schreiben und auf einmal wird es toll. Und das ist natürlich auch die Ausnahme, also bei den meisten Leuten wird es nicht toll, aber tatsächlich Schreiben ist so eine, genauso wie gut Gespräche führen, das ist halt so eine Allgemeinkompetenz, ne? Und das kann man auch an ganz anderen Feldern seines Lebens trainieren. Also ich glaube, man kann auch, ich glaube sowieso, das ist interessant, Kreativität darf man auch nicht zu eng fassen, aber es gibt so viele Sachen, die auch profitieren von ganz anderen Dingen, die man machen kann. Und Schreiben ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, weil man kann, wenn sie sein ganzes Leben lang einfach nur quasi ein guter Interviewer sein in seinem Privatleben und gute Gespräche führen und schärft dadurch auch sein Schreiben, weil man natürlich lernt, so über Psychologie nachzudenken, man lernt, auf Dinge zu achten.
So wie du durch die Stadt gehst und den Mann mit dem Brustbeutel siehst, den andere vielleicht nicht sehen. Du hast ja relativ schnell schon, als du dein Studium angefangen hast, dann auch angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten. Also hast als Autor zum Beispiel für Kreumann, für Freitagnacht News gearbeitet. Ja. Also das heißt, dir war klar, da kommt nicht der große Familienroman, sondern du wirst dich auf jeden Fall Richtung Fernsehen orientieren? Oder war das noch gar nicht so klar?
Ich habe auch das Glück, dass ich relativ, ich hatte nie so ein festes Bild von mir im Kopf. Also ich habe nie gedacht, so ich muss jetzt Romanautor werden oder ich muss Showrunner werden. Ich hatte immer mehrere Ideen von mir im Kopf und bin dann immer dahin gegangen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt, da habe ich die größte Freiheit, da kann ich am besten arbeiten. Und Fernsehen war erstmal, weil Hildesheim war, neben allen Vorteilen war das auch ein sehr anstrengender Ort, weil man, es ist halt sehr klein und man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Also ich glaube, die gleiche Uni in Berlin wäre sehr viel gesünder, weil man den Leuten nicht die ganze Zeit im Privatleben über den Weg läuft. Und in Hildesheim, weil es ein sehr kleiner Studiengang war mit hohem Druck drauf, es waren so 50 Leute damals, als ich da war, fing das ganz schnell an mit so Intrigen und dass man schlecht übereinander redet und dass man auch, alle haben den Eindruck so, okay, nur die besten 5 von uns schaffen es oder was, vielleicht nur die besten 3 oder 2 und es war halt so ganz viel Ellbogen und
das sind die Dialoge, die wir jetzt in Eichwald MdB wiedererkennen.
Ja, es ist alles aus Hildesheim. Nein, also es ist auch ein sehr spannender Ort, aber mir hat es nicht gut getan, weil diese ganzen zwischenmenschlichen Abgründe, ich war das nicht gewohnt und auch heute könnte ich da besser mit umgehen, aber es ist für niemanden ist es schön. Also es gibt wenig Menschen, die sich in sowas wohlfühlen und denen das gefällt. Und vor 2 Jahren gab es ja auch diesen, also in Anführungszeichen, Sexismus-Skandal in Hildesheim, wo es so ein Essay gab von, also ohne das jetzt konkret, da ist es jetzt nicht so Weinstein-Dimensionen, aber wo darüber geschrieben wurde, dass es ganz gut analysiert wurde von einer Studierenden da, die aufgeschrieben hat, so Moment, warum machen denn hier immer nur die Männerkarriere? Warum ist es irgendwie, alle Posten sind in männlicher Hand und dann hinter den Kulissen kennt man auch diese ganzen komischen Affärengeschichten von Professoren und Hiwis, die alle Männer sind, die dann Affären haben mit all diesen Studierenden Anfang 20 und das ist halt auf eine gewisse Art auch ein toxischer Ort, weil Literatur natürlich auch krass geprägt ist von diesen ganzen patriarchalen Strukturen, die wir seit Jahrhunderten mit uns rumschleppen. Und das war mir damals alles nicht so in so Schlagworten bewusst, aber ich habe gemerkt, das ist kein gesunder Ort für mich. Und dann kam dieses Angebot von RTL Freitag Nacht News und es klingt total absurd, dass man dann aus einem Studiengang, den sich sehr viele wünschen und an dem sich so viele bewerben und der so eigentlich so eine Traumlösung scheint für viele, dass man dann zu einer RTL-Sendung geht und da den gesünderen Ort findet. Aber ich bin dann tatsächlich dahin, das war 2004 und da waren wir auch so eine Art Writers Room, weil bei Serien gibt es das ja absurderweise gar nicht in Deutschland oder fast gar nicht.
Mal kurz erklären für diejenigen, die von Filmgeschäft nicht so viel Ahnung haben, Writers Room, eine Zusammenarbeit von mehreren Autoren, die an einer Serie schreiben, die dann parallel verschiedene Serienfolgen schreiben, konzipieren,
genau.
Nachdem man vorher zusammen entwickelt hat und das schafft natürlich in kurzer Zeit sehr viele Folgen.
Ja, genau.
Also so mal kurz zusammengefasst.
Genau, also ein sehr kollaborativer Prozess und das war in Deutschland, ich glaube, bei Soaps gibt es das schon immer oder nicht immer, aber verstärkt, weil die immer wieder zusammenkommen und brainstormen und überarbeiten.
Annette Hess hat es jetzt gemacht für Wie Kinder am Bahnhof Zoo.
Ah, stimmt, ja, die ist ja auch Pionierin bei sowas. Und bei Shows wird das oft gemacht, also wo nicht fiktional geschrieben wird, aber wo einfach Unterhaltungssendungen geschrieben werden. Also die Heute-Show ist auch auf eine gewisse Weise auch eine Writers-Room-Struktur, weil es da, das sind 2 Räume, weil es baulich nicht anders geht, aber es sind 2 Räume, wo immer 3 bis 4 Leute zusammen drin sitzen. Das war damals bei den Freitag-Nacht-News auch schon so. Wir waren 6 Leute in einem Raum und haben nicht immer alles zusammengeschrieben, aber jeder wusste immer, woran die anderen arbeiten und man konnte so Ideen reinwerfen. Und wenn man nicht weiter wusste, hat man die anderen kurz gefragt, so ey, habt ihr noch da eine Idee oder findet ihr das lustig? Was denkt ihr, versteht man das? Und dann ging sofort so die Ideenlawine los. Und da war ich mit Abstand, ich war nämlich 10 Jahre jünger als die anderen 5 Autoren. Und es war aber sehr viel Respekt vor, also jeder von uns hatte sehr viel Respekt vor den anderen und vor dem Humor der anderen und es war sehr wahnsinnig kollegial, also es war im Vergleich zu Hildesheim war das wirklich so, als hätte ich alle Fenster aufgemacht und habe auch in kurzer Zeit wahnsinnig viel gelernt, weil man auch, das war so eine positive Art von Stress, weil man immer wusste, okay, wenn man jetzt in den Raum reinkommt und die anderen 5 sitzen da schon, dann kriegt man auf jeden Fall einen Spruch gedrückt, irgendjemand macht einen Witz über einen. Und man musste halt dann lernen, auch einfach zu reagieren und schnell zu sein und schlagfertig zu sein. Und das war eine gute Schule und auch eine viel, ich möchte es nicht bewerten, aber es war eine gesündere Schule als Hildesheim davor. Es war tatsächlich auch viel wert, beides gesehen zu haben, auch in der Reihenfolge.
Auf jeden Fall hat sich dieser Weg jetzt zu Pastewka geführt, 10. Ja. und finale Staffel, an der du mitgeschrieben hast, an der übrigens auch nur Männer geschrieben haben. Neben Bastian Pastewka waren es Sascha Albrecht und Claudius Pleging.
Ja.
Ihr habt alle zusammen diese Drehbücher geschrieben. Für die, die es nicht kennen, auch hier kurz erklärt, ist eine Serie von und mit Bastian Pastewka, in der er sich selber spielt. Das ist natürlich alles fiktional, aber man hat manchmal schon den Eindruck, der ist wahrscheinlich ein bisschen so auch im echten Leben. Es gibt ganz viele andere Schauspieler, die dann seine Familie spielen, seine Freundin und so weiter. Es gibt prominente Auftritte, zum Beispiel von Anke Engelke, die auch als Anke Engelke dann auftritt. Also das Ganze hat schon sehr viel Reales. Wenn man dann für so eine Serie schreibt, die schon so lange dabei ist, wo es eine Vorgeschichte zu jeder Figur gibt, wo klar ist, wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen, was die miteinander für ein Trouble haben. Gibt es da Ordner, wo du sowas dann nachlesen kannst? Musstest du alle Staffeln 6-mal sehen vorher oder wie bereitet man sich vor?
Bastian weiß das alles. Das ist tatsächlich der Vorteil. Der hat alles im Kopf, ja. Es ist auch manchmal schon erschreckend, wie viel der weiß. Ich meine, er hat natürlich auch, das meiste hat er gespielt, das ist ja auch eine Serie, ich glaube, es gibt fast keine Szene, wo er nicht drin ist. Ja. Das ist auch beim Schreiben interessant, weil das war mir vorher, es ist natürlich logisch, aber es war mir vorher nicht bewusst. Das ist natürlich auch eine strukturelle Entscheidung. Und Bastian weiß alles. Und er war halt beim Brainstorm dabei und ich habe mich ein paar Mal mit ihm in Berlin auch getroffen, weil er hier auch eine Wohnung hat. Und Bastian ist einfach super informiert. Ich glaube, bei anderen Serien gäbe es ordnerweise Struktur. Also ich habe das damals in Los Angeles, war ich bei Brooklyn Nine-Nine, dieser mittlerweile bei NBC, dieser Polizeiserie. Und die haben dickste Ordner, wo alles drin steht, wo man wirklich jede Figur genau nachvollziehen kann, über mittlerweile 6 Staffeln. Und bei Pastewka macht das alles Bastian.
Und kommt der dann auch und sagt, also jetzt in dieser nächsten Folge stelle ich mir vor, dass dann mein Bruder Hagen nicht so viel vorkommt, dafür möchte ich seine blöde Frau Svenja viel mehr sehen und das schreibt ihr mir jetzt mal oder wie funktioniert so eine Arbeit?
Nee, das ist total kollaborativ. Also wir sitzen, die meiste Zeit saßen wir zu viert oder zu fünft zusammen in Köln und haben überlegt und dann, weil ja sich das teilweise immer überschneidet, jetzt man hat selten den Luxus in Deutschland, dass man als Autor wirklich, weiß ich, 6 Monate an einem Stück an einer Serie arbeitet. Also oft hat man dann zwischendurch nochmal 3 Wochen für irgendwas anderes oder kommt gerade aus einem Projekt und muss das nochmal umschreiben und fängt währenddessen schon das andere an. Deswegen haben wir uns auch untereinander mal in kleineren Gruppen getroffen. Also ich war 2-3 Mal alleine mit Bastian hier in Berlin. Die anderen haben sich auch mal zusammen in Köln hingesetzt. Dann hatte ich auch mal keine Zeit und alle anderen waren in Köln. Aber im Grunde ist es so, dass es ein konstanter Dialog ist, wo man einfach tagelang redet und jede Idee durcharbeitet. Und ab einem bestimmten Punkt macht man einfach so ein großes Whiteboard oder eine große Korkwand. Ich glaube, wir hatten ein Whiteboard mit so Magneten und ganz vielen Karteikarten. Und wir wussten ja von Anfang an, es sind 10 Folgen, beziehungsweise 9 Folgen und eine Doppelfolge, also 11. Und irgendwann fängt man dann an, wenn man weiß, okay, das Ende ist sicher, wir wollen so anfangen. Wir haben in der Mitte diese Idee für Bastian, die ist total super, die wollen wir auf jeden Fall machen. Und dann klebt man einfach ans Whiteboard und tastet sich dann ran. Und
das ist dann
ja
zurecht.
Genau, es ist wie so ein Skelett, wo man immer mehr Fleisch dranhaut und irgendwann denkt so, ja, jetzt kann es laufen, hoffentlich.
Stichwort Dialoge ist ja was, an dem auch viele Roman- und Krimi-Autoren verzweifeln können. Wie kriegt man die Dialoge so hin, dass sie sich wirklich anhören wie aus dem echten Leben? Das hast du bei Pastewka, das hast du auch bei Eichwald, dass Leute so klingen müssen, wie sie wirklich klingen. Und das funktioniert ja auch. Also ich habe heute gerade, als ich mir von den neuen Pastewka-Folgen noch welche angesehen habe, habe ich gedacht, wenn man dann Hagen sieht, den Bruder, mit so klassischen Sätzen, die sich ja auch seit der ersten Folge, wie ich flippe aus und so. Ja. Man hat ja nie den Eindruck, es ist gespielt, was natürlich auch an Matthias Matschke liegt, der diesen Bruder spielt und das sehr gut macht. Aber man hat immer den Eindruck, das fällt denen jetzt gerade ein.
Ja.
Also das ist ja auch eine Kunst, solche Sachen zu schreiben. Mhm. Ist das was ihr wirklich so aufschreibt und die spielen es dann auch so? Oder ist das was dann von denen nochmal geändert wird?
Es gibt beides. Aber ich glaube, also bei Eichwald ist wahnsinnig textgetreu und ich glaube, ich war bei Pastewka nicht dabei beim Dreh, aber ich glaube, dass es ähnlich ist. Also man hat natürlich immer, man muss Schauspielern auch zugestehen, sich mal was mundgerecht zu machen, aber es gibt Stellen, wo das leichter möglich ist als an anderen. Also manchmal sind Sachen so exakt geschrieben und dann funktioniert die Szene auch nur oder funktioniert eine bestimmte Reaktion nur, wenn man wirklich genauso spielt, wie es da steht und den Text genauso bringt. An anderen Stellen ist es dann egaler. Da hat man immer ein bisschen Spielraum. Aber im Grunde ist das auch nur, ich glaube, das ist einfach auch ein Talent, was man mitbringen muss, wenn man dann ein guter Drehbuchautor sein muss, sein will, dass man in der Lage ist, Leuten, also im echten Leben genau zuzuhören und sich solche, also bestimmte, das fand ich immer, das ist eine der Dinge, die mich am meisten reizt am Drehbuchautoren-Dasein, ist, dass man mit dass Fehler, bewusst gemachte Fehler ein größerer Teil der Arbeit sein können. Weil sobald das auf Papier ist, gibt es eine andere Anspruchshaltung vom Leser und dann muss es korrekt sein. Man muss näher an der Grammatik dran sein. Und das Tolle am Drehbuchschreiben ist, dass man die Chance hat, man kann falsches Deutsch benutzen, wenn es dazu nützt, die Leute zu charakterisieren. Mhm. Und das mache ich so gerne. Ich habe mal irgendwann so ein Buch gefunden über griechische Grammatik und so bestimmte Redestrukturen und tatsächlich ich habe leider vergessen, wie es hieß, aber ich habe auf irgendeiner Seite dann so gefunden, 3 griechische Wörter für bestimmte Dinge, die man falsch machen kann beim Sprechen. Und ein Wort dafür, ich habe es leider vergessen, aber eins war, es gibt ein griechisches, altgriechisches Wort dafür, wenn man mitten im Satz quasi das Thema wechselt.
Mhm.
Und das fand ich habe gesagt, das ist ja super, das kann ich ja mit Figuren machen. Also jemand, eine Figur fängt einen Satz an, mitten im Satz fängelt ihm ein, ich muss eigentlich was anderes ist wichtiger und dann 3 Wörter später ist man ganz woanders. Und sowas ist so viel wert, also sich all diese kleinen Unebenheiten in Sprache anzuschauen und die quasi in seinen Werkzeugkasten zu packen und dann beim Drehbuchschreiben zu benutzen.
Passiert dir das dann, dass du irgendwo einen Kaffee trinken gehst, zum Beispiel mit einer Kellnerin ins Gespräch kommst oder wenn der Taxifahrt eine Macke bei jemandem erfährst oder im Bekanntenkreis jemanden triffst, der auch so ein, es gibt ja auch so Leute, die so mit Plattitüden um sich werfen, mit unter uns Pastorentöchtern und so weiter und so fort. Machst du dir dann Notizen oder vertraust du darauf, dass das im Kopf schon irgendwann wieder auftaucht, wenn du es brauchst?
Ich vertraue da meinem Kopf, was entweder Faulheit ist oder Genie. Ich möchte es nicht.
Natürlich Genie.
Ich habe das mal von den Beatles gelesen. Die hatten, Paul McCartney und John Lennon hatten diese Regel, dass sie sich nie was aufschreiben. Und wenn wir es vergessen, dann war es nicht gut.
Ja.
So, also keine Songs aufschreiben.
Das finde ich eine gute Regel. Kannst du denn erklären, wie aus einer gewöhnlichen Alltagsszene eine lustige Szene für Eichwald oder für Pastewka wird? Also sozusagen als Schreibanleitung für diejenigen, die gerne mal lustig sein wollen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ganz oft, wenn man Drehbuchautor ist, ganz oft, also gerade mit Politik oder ich kannte auch die Leute, die Lerchenberg geschrieben haben, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, kommen ganz oft Leute und sagen so, ihr müsst unbedingt das und das. Und dann erzählen die einem so eine Anekdote und man
und
denkt
die
so,
ist gar nicht lustig.
Ja, und dann denkt so, ja, ich glaube, das war lustig, wenn man dabei war, aber ja, wenn man das spielt, ist es banal. Und
ja.
Der Trick ist dann, und das ist auch was, glaube ich, viele, ist ein Anfängerfehler, wenn man zum ersten Mal schreibt oder dann noch nicht so lange macht, dass man versucht, dann einfach so Dinge des Lebens einzufangen. Aber der Trick ist oft, sie einen Schritt zurückzutreten oder eine Ebene tiefer zu denken und zu gucken, so, was ist denn die Essenz? Was passiert da eigentlich? Also nicht so, er vergisst das und dann gibt es eine lustige Verwechslung, sondern zu gucken, so, wie funktioniert das psychologisch? Also wo kommt das her? Warum vergisst sie das? Ist irgendwas anderes wichtiger? Also die Essenz dieser Szene rauszuarbeiten und dann eine Entsprechung zu finden, die zugespitzter ist und die pointierter ist. Und quasi alles so 30% stärker zu zeichnen, als es wahrscheinlich in der Wirklichkeit war.
Scheiterst du manchmal an solchen Dingen, dass du eine Szene schreibst und die hinterher liest und denkst, ey, das ist nun wirklich, da ist gar nichts witzig dran?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich bin super strukturiert. Ich denke sehr, sehr lang darüber nach, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu schreiben. Mhm. Und ich bin so, also es gibt
und
auch ganz…
Und diesen Denkprozess, wie darf man sich den vorstellen? Du sitzt auf dem Besucherstuhl bei P&C in der Damenabteilung und guckst Menschen dabei zu, wie sie einkaufen und denkst dabei oder brauchst du eine ruhige Kammer oder…
Ideen kann man überall haben, aber um es wirklich aufzuschreiben, brauche ich wirklich eine ruhige Kammer, wo ich auch für mich bin und wo ich auch Zeit habe. Also dieses so, ich habe jetzt eine Stunde und muss jetzt ganz schnell was machen, das finde ich total schwierig. Denn für Schreiben nützt immer die Illusion der unendlichen Zeit. Also dass man, ich kann jetzt bis tief in die Nacht hier sitzen und daran arbeiten, das ist immer am besten. Und ansonsten, ich komme, also da gibt es ganz viele verschiedene Zugänge. Wenn man nicht so ist, ist es auch okay. Es gibt ganz viele Wege, so zu dieser Insel des guten Ergebnisses zu kommen. Aber bei mir ist es ganz viel, manchmal wie Mathematik, oder ich bin so sehr, oder es fühlt sich manchmal so architektonisch an, dass ich im Kopf einfach so Linien ziehe oder so. Ich sehe jetzt nicht vor meinen Augen ein Diagramm, wenn ich die Augen zu mache, aber ich denke sehr stark in Strukturen und ich glaube, die meisten Szenen, die ich schreibe, könnte ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, zeichne mal ein Diagramm dazu, dann würde ich das relativ schnell hinkriegen. Wenn ich sage, okay, das ist das, dann mache ich einen Pfeil hier rüber, das ist das, das zieht dann nach unten und dann könnte ich noch eine Kurve zeichnen und sagen, so funktioniert die Szene. Also ich bin sehr, es ist fast schon ingenieurhaftes Schreiben manchmal bei mir.
Dann hast du schon ein paar Sachen gesagt, die du gelesen hast, die du beim Lesen entdeckt hast. Liest du denn in erster Linie Fachbücher, lustige Bücher oder Bücher über Charakter? Oder was ist so das, was auf deinem Stapel der ungelesenen Bücher vor sich hin
wartet? Ich glaube mittlerweile 11 Jahren habe ich den New Yorker abonniert, diese amerikanische Zeitschrift, wo alles Mögliche drinsteht, was lustig ist, auch sehr tolle Comics oder so Ein-Bild-Comics, auch immer wieder gute Kurzgeschichten, aber was ich fast ausschließlich lese, sind die Reportagen da drin. Und da kommt ja, es kommt ja jede Woche einer, in jedem New Yorker sind immer mindestens 1 bis 2, manchmal 3 Geschichten, die super lang sind und Reportagen, die einfach ich wahnsinnig interessant finde und tatsächlich, das klingt, ist fast schon peinlich, also es hat Romane fast verdrängt für mich in den letzten 10 Jahren fast. Und da schöpfe ich aber super viel draus. Und tatsächlich, das meiste, was ich lese, ist mittlerweile nicht fiktional. Gar nicht, weil ich, also ich denke auch die ganze Zeit, ich müsste mal wieder einen Roman lesen, weil ich immer gern Romane gelesen habe, aber tatsächlich so Serien und Filme decken bei mir das Fiktionale ab. Und wenn ich dann, und ich lese wirklich sehr viel, ich lese jeden Abend beim Einschlafen lese ich irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde und zwischendurch, wenn ich alleine Mittagessen gehe, lese ich eine halbe Stunde und zwischendurch, wenn mir jetzt einfällt, lese ich irgendwas und das ist aber alles nicht fiktional und ich finde es aber, ich habe gemerkt, dass das für meine Arbeit sehr hilfreich ist, weil man, also gerade in Zeiten wie diesen, wo man diese ganzen, also viel, viel krassere Figuren noch hat als so in den 90ern, als ich sozialisiert wurde, gerade in der Politik oder in der Wirtschaft und wahrscheinlich auch im Showbusiness, dass man da sehr, sehr viel rausziehen kann aus einfach so beobachteter Psychologie und einerseits aus Zeitungen, ich lese absurd viel über amerikanische Politik, weil das natürlich alles viel, viel zugespitzter zugeht als hier in Deutschland.
Ist ja auch mit dem Präsidenten gerade irgendwie wirklich kurz vorm Roman. Also leider.
Total, ja. Und im New Yorker ist es dann oft obskure Themen. Also dann hat man manchmal auch so 15 Seiten Reportage über, weiß nicht, Orangen. Wo man aber auch immer irgendwas findet, was man irgendwie benutzen kann und was man irgendwie mitnehmen kann. Und ich habe das, gerade bei Eichwald, wenn man die ganze Staffel alleine plotten kann, ich habe so viele Dinge, wo ich genau weiß, ach, also Folge 1, die ganze Mitte, das war ein New Yorker Artikel über so die Nudge-Unit von Obama im Weißen Haus und dann zwei Folgen weiter, dann weiß ich, ah, das war der Artikel und dann kann ich das so zusammensetzen aus Dingen, die ich immer aufgeschnappt oder gelesen habe.
Ich könnte jetzt den New Yorker gelten lassen als deinen ersten Buchtipp, weil wir kommen jetzt zu dieser Rubrik in diesem Podcast, die drei Besten von Stefan Stuckmann.
Die Schreibenden von Anja Goertz.
Ich habe, das habe ich vorhin schon erwähnt, ich habe vor einem Jahr angefangen mit Stand-Up-Comedy, weil ich so eine Art therapeutisches Ventil brauchte für mich, weil ich irgendwas haben wollte, wo ich schreibe und mir keiner reinredet und wo ich quasi alleine die Verantwortung trage und nicht ein großes Budget brauche und Redakteure und Schauspieler. Und das hat mir vor Jahren mal jemand geschenkt und ich habe es irgendwo im Regal verloren, weil ich zu dem Zeitpunkt wie 10 andere Bücher auf dem Nachttisch hatte. Das ist von Steve Martin. Born Standing Up. Und Steve Martin ist jemand, den ich immer sehr lustig fand, aber den ich nur als Schauspieler kennengelernt habe, weil er hat als Stand-Upper angefangen, aber unfassbar früh. Ich glaube, das Buch geht los in den 60ern, wo er irgendwie in L.A. wohnt oder am Rande von L.A. wohnt und dann für ein paar Monate nach San Francisco geht, weil er da auf ein paar Bühnen spielen kann. Und dann da mitten in der Nacht, ich weiß nicht, wem begegnet er? John Bass oder so. Aber es ist dann so knietief in dieser Beatnik-Kultur und da geht seine Stand-Up-Karriere los und dann macht er das, glaube ich, 18, 19 Jahre und wird damit reich und berühmt und erfolgreich und hört dann aber schlagartig auf und fängt an, sich mehr auf Schauspiel zu konzentrieren. Und das ist dann die Zeit, die ich mitgekriegt habe, so 80er geboren und dann so seine ganzen Komödien und ich mochte den immer so gerne, weil der ist einmal ein sehr guter Schauspieler. Ich glaube, der kann auch sehr gut beobachten und der hat sich immer gute Filme ausgesucht. Und ich mochte den immer als, weil das ist ein krasser Sympathieträger. Ich wollte immer, dass das mein Freund ist oder dass ich den irgendwie kennenlerne und so. Und jetzt dieses Buch ist so spannend, weil man einfach über die Entstehung von einem Komiker lernt und auch viel über diesen Schmerz, aus dem das manchmal entsteht. Dann schreibt er viel über seine Kindheit und so den Vater, der sehr distanziert war. Und solche Sachen finde ich immer sehr spannend. Und dann, was ich jetzt so auch gerade am eigenen Leib erfahre und eher dann natürlich vor 50 Jahren oder 45 Jahre früher, dieser ganze Stand-Up-Kram, so welche Not einen auf die Bühne treibt, wie man damit umgeht, wenn man spielen muss und da sitzen nur zwei Leute und die sind aber nicht wegen dir gekommen, sondern wegen des Alkohols. Und das ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend, weil das halt so ein Einblick in diese Kultur ist, die gerade für mich sehr, sehr wichtig ist und das ist einfach eine interessante Erfahrung. Es ist fast offensichtlich, aber Stand-Up fühlt sich ja, das ist ja im Vergleich zu allen anderen Kulturformen ähnlich wie Drehbuchschreiben auch. Es ist ja eine relativ neue Form. Ich meine, Drehbuch gibt es seit 100 Jahren, aber das ist natürlich sehr nah dran an Theater und das gibt es dann wiederum seit 2.500 Jahren. Und Stand-Up ist natürlich, einerseits eine sehr moderne Form, andererseits selbst Jesus stand schon auf einer Bühne und hat irgendwie zu Leuten geredet. Es war wahrscheinlich nicht so lustig, aber
man weiß es nicht.
Es hat auch starke innerliche Parallelen zu Dingen, die vorher schon da waren. Und trotzdem ist es wahnsinnig interessant, jetzt so Dinge, die mir irgendwo im Wedding in einer kleinen Bar passieren, wenn ich auf der Bühne stehe und dann lese ich, wie Steve Martin vor 45 Jahren in San Francisco stand und genau die gleiche Scheiße irgendwie vor sich hatte und sich damit auseinandersetzen musste. Und das finde ich sehr spannend gerade. Ja, mein zweites Buch ist, um mich herum kriegen gerade gar nicht so viele Leute Kinder, aber Leute, die mir wichtig sind, kriegen Kinder. Meine Schwester hat gerade ein Kind gekriegt. Mein Produzent von Eichwald, der jetzt bei Warner ist, auch ein guter Kumpel ist von mir, der kriegt jetzt im März einen Sohn. Und ich habe gerade an meiner Schwester, ich sehe so dieses, was Kinder mit ihr machen, mit ihrem Mann machen, auch mit der Familie machen, auch mit mir machen, wenn ich dann so zu Besuch komme und wie viel Arbeit das ist, so Kinder zu haben, so das ganze Leben, um Kinder drumherum zu organisieren. Und weil man sich jetzt gerade auch, ich bin relativ modern groß geworden in einer Familie, in der man, auch mein Vater und meine Mutter relativ moderne Rollenbilder hatten, aber es waren trotzdem die 80er. Also wenn ich jetzt zurückgucke, dann hat meine Mutter trotzdem hauptsächlich den Haushalt bespielt und mein Vater alles, wo man irgendwie Werkzeug für braucht oder ein Rasenmäher und so. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin relativ modern groß geworden. Aber jetzt so die letzten 10 Jahre, was man alles über Feminismus gelernt hat und was einem auch klar geworden ist, was man früher quasi für falsche Wahrnehmung der Welt hatte und wie man Sachen besser organisieren müsste. Und jetzt komme ich natürlich auch in ein Alter, wo ich jetzt auch mehr in der Pflicht bin, weil ich, jetzt bin ich 37, das ist natürlich was anderes, als wenn man 14 ist und denkt so, ja, Feminismus ist ja gut, was kann ich denn gestalten? Ich bin hier Schüler und ich habe noch nicht mal Abitur und jetzt merke ich auf einmal, okay, jetzt kann man, jetzt bei Eichwald war ich Showrunner und das klingt auch wichtiger, als es war, aber trotzdem ist man, hat man auf einmal, man kann auf einmal, man ist eher in der Lage, als früher Strukturen zu prägen.
Also zu sagen, ich möchte an der Stelle auch eine Frau, ich will nicht, dass wir hier ein reines Männerteam haben.
Genau, ja.
Zum Beispiel.
Mhm. Und auch darüber nachzudenken, so, okay, wie, also man war ja auch oft naiv, ne? Also gerade ich so als weißer Mann in den 90ern sozialisiert, wo alles irgendwie lief, so wenn man in der Schule gesagt hat, so ey, Krieg ist eigentlich vorbei und New Economy, jedes Jahr mehr Wachstum, mehr Geld und alles lief super.
Haarspray im Regal.
Haarspray im Regal, Mentos Freshman in der Hemdtasche. Und ich merke so, dass viele von den Dingen, die so in den letzten 10, 15 Jahren passiert sind, haben mich... Trauma ist ein großes Wort, aber habe mich total erschrocken, weil ich dann erst realisiert habe, wie naiv ich groß geworden bin. Auch so jetzt das Erstarken der neuen Rechten, dass dieser Rassismus auf einmal so sichtbar geworden ist. Und das ist ja auch zum großen Teil eine Naivität von mir, weil ich als weißer Mann das nie erlebt habe. Und es gab ja immer Leute, die gesagt haben, ey, es gibt noch total viel Rassismus in Deutschland. Und Leute wie ich haben das einfach zu wenig gesehen. Und ich soll jetzt einen großen Bogen zum
Buch geschlagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, welches Buch jetzt kommt.
Und auf jeden Fall denke ich sehr viel darüber, auch über Feminismus. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so wirklich dann vor der Aufgabe steht, so okay, Kind ist da, Familie, der Mann verdient besser oder Mann hat den sicheren Job als die Frau, wie regelt man das? Und ich habe so ein Comic gefunden, das hat mir irgendjemand bei Twitter empfohlen. Das heißt The Mental Load. Und warte, ich muss mal kurz nachgucken, wie die Autorin heißt. Ich vergesse immer den Namen. Und das ist einfach ein Buch über... Ah, jetzt tötet mich der Flugmodus. Mal kurz. Emma ist ihr Künstlername. Ich weiß nicht, wie ihr Nachname ist. Es ist The Mental Load, ein feministischer Comic von Emma. Und es geht halt nur darum, wie man die Welt wahrnimmt, wenn man eine junge Mutter ist, wenn man ein Kind hat. Und The Mental Load ist all diese Dinge, die man einfach als Frau dann im Kopf hat, die man, wenn man Mann ist und daneben steht und es nicht das Kind ist, was aus dem eigenen Körper rauskam, nicht mitdenkt.
Also war für dich mal eine ganz andere Perspektive.
Genau, das war für mich eine andere Perspektive und ich fange gerade an, ist auch ein bisschen gemein von mir, ich schenke das gerade allen Männern, die dann jetzt irgendwie, wo die Frauen Kinder kriegen und sehe mich dann als Aufkleber, das ist natürlich sehr leicht, ich bestelle das einfach im Internet, ich packe das ein und dann gebe ich das
kleine
weg.
Kleine Schritte tun.
Und dann lege ich denen diese große Last auf die Schulter. Aber tatsächlich ist es ein sehr gutes Buch, also es ist ein Comic, weil es, und ich finde, das ist ein großartiges Genre, was gerade, glaube ich, ein bisschen gerade wächst, aber auch noch zu langsam wächst, so Comic-Sachbücher, weil das eine ganz tolle Form ist. Ich habe eh das Gefühl, Sachbücher leiden darunter, dass sie meistens zu lang sind, weil man halt ein Buch vollkriegen muss. Also es ist dann auch die Chance des Internet, dass man sagen kann, ey, 30 Seiten reicht, du musst nicht 150 oder 250 voll machen. Und das ist natürlich auch eine Lücke in die Comics rein können, weil die sagen, okay, du hast, es ist alles wichtig, aber du breitest es viel, viel breiter auf und hast dann halt einfach nicht 250 Seiten Text, sondern 150 Seiten Bilder. Und kannst es dann irgendwie auf eine andere Art den Leuten nahebringen. Und das funktioniert in dem Buch wahnsinnig gut. Es hat auch einen sehr schönen Humor. Also auch gerade so als Beispiel für, das finde ich beruflich total spannend, so Frauen, die Comedy machen. Weil man, ich finde, es ist tatsächlich gerade so deutlich mehr als die Hälfte von den Sachen, die ich gerne gucke und die ich toll finde, kommen von Frauen. Nicht, weil Frauen das auf einmal besser machen, aber man merkt so, da wurde halt so wenig erzählt in den letzten, nicht nur 50 Jahren, eigentlich seit immer schon, dass einfach da so viel zu finden ist. Wenn man auf der anderen Seite, dieses, also auch bei Stand-Up-Comedy gerade, all diese weißen Männer, die jetzt ich eingeschlossen, die da stehen und so, du kannst ja jetzt, also es gab schon Abermillionen Männer, weiße Männer, die Witze über ihre Beziehung gemacht haben. So, und da findet man einfach nichts mehr. Das ist auch so schwer, da jetzt noch sich hinzustellen, was zu machen. Frauen dagegen haben den Vorteil, der aus einem Nachteil natürlich entstanden ist, aber haben den Vorteil, dass da einfach so viele Geschichten einfach nur darauf warten, erzählt zu werden. Und das einfach Perspektiven sind, wo ich denke so, ja, endlich mal was Frisches, endlich mal was Neues und nicht das immer Gleiche. Und das spiegelt sich auch in diesem Comic wieder.
Mhm. Und die drei?
Die drei ist, das wird jetzt sehr nerdig, ich habe so ein Buch gefunden über, ich habe mich so ein bisschen mit Design fand ich immer spannend, aber auch so ganz praktisch, wie sieht eine Türklinke aus, wie ist ein Schalter, das ist dieses Ingenieurhafte, was ich in meinem Denken habe. Ich habe so ein Buch entdeckt, Don Norman, The Design of Everyday Things. Und Don Norman ist so ein Design-Guru. Ich glaube, in den 80ern hat er bei Apple gearbeitet und so den Macintosh mit, die Benutzeroberfläche mitgestaltet und hat danach dann ganz lange gelehrt und sich mehr mit Produktdesign beschäftigt. Und das ist so ein Buch, was er, glaube ich, schon in den 90ern geschrieben hat, was so ein Ich habe mir das sagen lassen, so, wenn man Produktdesign studiert, dann ist das so das Buch, was man früher oder später lesen muss, weil da so die Basics drinstehen, die Bibel. Ja. Okay. Und das ist wahnsinnig spannend, weil der wirklich mit den einfachsten Dingen anfängt. Also der fängt, ich habe die ersten paar Seiten sind direkt so, okay, wie funktioniert eine Tür? Und was hat eine Tür an sich, das einem signalisiert, wie sie funktioniert? Wo ist die Klinke? Wo ist, also wenn keine Klinke da ist, woran sieht man, dass sie nach außen schwingt und nach innen? Hat man nicht eigentlich als Designer schon was falsch gemacht, wenn man draufschreiben muss, drücken? Und das geht dann so weiter und verästelt sich in so viele Lebensbereiche. Und das finde ich wahnsinnig spannend, das zu lesen, weil das, ich glaube, in seinem Wesen geht es eigentlich nur, es ist ja so eine Verständnistheorie. Und es ist eigentlich was total Ähnliches, was man mit dem Schreiben hat. Weil ganz viel von dem ich, ja, auch ein Unterschied zum Drehbuch, von Drehbuchschreiben zu Romanschreiben ist, Drehbuchschreiben muss viel effizienter sein, weil man halt nur begrenzten Platz hat. Mhm. Du hast halt maximal einen Film 120 Minuten, es sei denn, du bist Scorsese, dann kannst du machen, was du willst. Aber du weißt, jetzt bei Pastewka, du weißt, okay, 25 Minuten, dann ist Schluss. Das heißt, du musst immer sehr effizient erzählen und du kannst nicht einfach dich verlabern und irgendwie Quatsch machen. Du musst immer überlegen, so, okay, was ist, also, und das Spannende ist, du musst ja eine originelle Lösung finden. Da muss nicht nur effizient sein.
Nicht fertig werden, sondern gut fertig werden.
Effizient und originell. Und gleichzeitig musst du so erzählen, dass alle Leute sofort verstehen, was los ist. Und das hat total viel zu tun mit, wie gestalte ich eine Tür. Du musst halt überlegen, okay, was passiert denn eigentlich? Wie mache ich das klar? Was sind die Sachen, die wirklich wichtig sind? Was sind die Sachen, die nicht wichtig sind? Was kann ich wegschneiden? Was verwirrt nur? Und das, also, das finde ich so, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich wieder mal gemerkt, es gibt so viele Dinge, die man sich aus anderen Feldern abschauen kann, die einen zum besseren Autor machen und vielleicht auch zu einem besseren Allmöglichen. Wahrscheinlich kann man das auch lesen und ein besserer Anwalt werden oder ein besserer Arzt. Oder.
Aber besser werden und wenn man woanders hinguckt, also gerade im Bereich Film, wird ja aus Deutschland immer nach Amerika geguckt, weil die machen ja die viel besseren Serien, die sind spannender, die kriegen es anders hin, die kriegen es besser hin. Du warst ja in der Villa Aurora in Los Angeles als Stipendiat, hast da Gelegenheit gehabt, die ganz viel angucken, auch von innen. Also wie arbeiten die, wie konzipieren die Serien, wie schreiben die die? Hast du feststellen können, warum es so anders ist, wenn die eine Serie machen, die dann so ganz anders aussieht als unsere, ich sage jetzt mal, die jungen Ärzte oder irgendeine Soko-Staffel?
Ja, also die haben ja auch viel Schrott. Also wenn du sagst, so junge Ärzte oder Soko, da gibt es ja Sachen, die noch viel schlimmer sind, die also wirklich mega banal sind. Ich weiß nicht, ich musste mal bei YouTube gucken, so amerikanische Soaps und so Product Placement, das ist so albern. Du lachst, ich glaube, du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also dann, es gibt diese eine Szene, da isst jemand Müsli und hält die Packung genauso in die Kamera und dann kommt jemand zu, ey, du hast diese neuen Crunchy Nuts und so, ja, die sind wirklich lecker. Und da sind da Vitamine drin und das ist 5 verschiedene Flavors. Wow. Und es ist in der Soap, es ist ernst gemeint. Und die haben einfach diese Szene gekauft. Und was die Amerikaner aber natürlich nach oben hin auch können, ist, die machen viel mehr tolle Sachen und auch bessere Sachen als wir. Und ich glaube,
hat das immer mit Geld zu tun?
Geld ist auf jeden Fall ein großer Teil, aber ein großer Teil ist auch, dass die Amerikaner einen viel pragmatischeren Zugang zu Kultur haben und dass auch, das hat mir mal Hildesheim, was ich da studiert habe, das hieß ja kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und kreatives Schreiben ist natürlich, Creative Writing ist eine amerikanische Idee und das wird interessanterweise entwickelt aus dem Zweiten Weltkrieg heraus, weil die Amerikaner gemerkt haben, so Creative Thinking ist irgendwie eine Stärke und das ist eine Kulturtechnik, die man lernen kann und die haben sich da diverse Vorteile daraus erhofft, die dann auch funktioniert haben. Also nicht nur dieser ganze Softpower-Kram, also amerikanische Kultur, die die Welt dominiert, sondern auch ganz klar so, wie kann man bessere Militärtechniken entwickeln. Und da haben sie auch diese DARPA oder wie das heißt, diese Innovationsunit, die so am Pentagon dranhängt. Aus diesem Kontext wurden diese ganzen Kreativitätstechniken angeschoben. Und interessanterweise gibt es ja an jeder Uni gibt's Creative Writing Courses, egal was du studierst, du kannst Medizin studieren oder Jura, du machst irgendwann so einen Creative Writing Course und das ist wahnsinnig interessant, weil in Deutschland wird man immer gefragt, wenn man das studiert, so ja, kann man das überhaupt lernen? Und die Amerikaner stellen die Frage gar nicht, weil natürlich kann man das lernen, das ist, also die Frage ist ja schon so absurd, weil warum soll man das nicht lernen können? Es geht ja gar nicht darum, dass man die Erwartung hat, dass jeder davon Goethe wird oder J.K. Rowling. Ja, aber
das ist wahrscheinlich die Vorstellung, dass man denkt, man studiert das und danach schreibt er den großen Roman.
Genau. Aber es ist ja auch in keinem anderen Beruf so, es wird nicht, du könntest ja auch mir beibringen, wie ich besser Haare schneide. Trotzdem wird aus mir kein guter Friseur. Du kannst mir beibringen.
Ich glaube nicht, dass ich das kann.
Du jetzt nicht, schlechtes Beispiel. Und oder es gibt ja, Lernen ist ja so ein großer Bestandteil des menschlichen Wesens und auch aller quasi Kultur, mit der Geld verdienen. Allein wenn du in die Kochbuchabteilung
würdest
gehst.
Würdest du sagen, so, das ist vielleicht auch ein Unterschied Amerika-Deutschland, dass man in Amerika sagt, wir lernen jeden Tag mit allem, was wir tun, dazu. Und in Deutschland sagt man irgendwann, jetzt ist meine Ausbildung abgeschlossen?
Oh, das kann gut sein. Also die Amerikaner haben ja, also das hängt ja auch so an diesem ganzen Sozialwesen, Sozialsystem dran, dass sie schlechter aufgestellt sind. Und das ist aber auch so dieser protestantische Struggle, den sie so verinnerlicht haben, dass es einfach immer darum geht, so, okay, wir müssen arbeiten, 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 sonst kommen wir nicht in den Himmel. Und dass die einfach viel, viel fleißiger sind, oder fleißiger ist das falsche Wort, aber ja, viel
10 Urlaubstage im Jahr.
Ja, und viel, ja, die schütteln sich einfach viel, viel mehr durch als wir und versuchen viel mehr und sind viel, haben das viel mehr auf dem Schirm, dass man selber was tun muss und dass man selber versuchen muss und dass man auch viele Aufgaben selber bei einem selber. Also dieses, wie nennt man das, the pursuit of happiness, dieses, okay, mein Glück ist meine Aufgabe. Das natürlich auch große Schattenseiten.
Jeder
hat,
ist seines Glückes Schmied.
Genau. Mhm. Das ist natürlich auch wie ein starker Antrieb ist, ja. um Dinge zu machen und Dinge zu versuchen. Und das ist natürlich in Amerika viel, viel mehr verinnerlicht als hier.
Die Pastewka-Geschichte ist ja jetzt sozusagen für dich abgeschlossen. Und wenn du schon darüber sprichst, kreativ sein, was man so macht, ich nehme an, es gibt so einen Stapel mit Ideen, der irgendwo nicht nur in deinem Kopf, sondern vielleicht noch in irgendeinem Regal liegt. Vielleicht auch Dinge, die gar nicht ausgestrahlt sind oder Drehbücher, die fertig sind. Weißt du schon, wie es für dich jetzt weitergeht?
Nee, noch nicht. Ich habe eine Sache, die ich mit dem ZDF so angefangen habe, wo aber auch, das könnte auch beim anderen Sender landen, aber das ZDF hat sich da am meisten engagiert. Und zwar würde ich gerne, also weil ich kam aus Los Angeles zurück und war so ein bisschen desillusioniert, weil ich erstmal gedacht habe, so, okay, das ist so viel größer hier und so viel eingeübter, das kriegt man in Deutschland nicht hin. Und dann war ich mir so ein paar Monate gar nicht sicher, wie ich weitermache und bin dann wieder zurückgefallen auf eine Idee, die ich schon länger hatte und dann angefangen, so ein Konzept zu schreiben für eine Multicamera-Sitcom, also sowas wie Seinfeld oder Friends, was tatsächlich dann jede Woche oder zumindest für ein paar Monate lang jede Woche eine Folge vor Publikum aufgezeichnet werden würde, was quasi ein ganz anderer Produktionsrhythmus wäre als bei normalen Serien und auch bei Eichwald, wo man erst ein Jahr schreibt, dann ordentlich vorbereitet und dann in 2 Monaten alles wegdreht.
Weil man ja auch nur eine Location hat dann.
Genau, ja. Und hier dann, also natürlich hat es den Preis, dass es dann ein bisschen schlechter aussieht, weil es halt irgendwie mehr oder weniger eine Theaterkulisse ist. Aber man kauft sich, glaube ich, mit dieser Schwäche kauft man sich an anderer Stelle Stärken hinzu. Und eine von diesen Stärken wäre zum Beispiel, dass man sich ein Writer's Room leisten könnte. Einfach weil man wüsste, okay, der arbeitet halt schneller und der darf auch nicht zu lange brauchen, weil die Sachen müssen ja produziert werden.
Ja.
Also das ist so ein Prinzip, was ich sehr vermisse aus meinen ersten Tagen beim Fernsehen, bei der Heute-Show oder bei der RTL Freitag-Nacht-News, wo man halt so eine Art Writer's Room hatte, und zwar nicht für ein fiktionales Produkt, aber wo man halt im festen Rhythmus geschrieben und gearbeitet hat und an bestimmten Tagen einfach knallharte Deadlines hatte, weil man wusste, okay, da kommt das Publikum, da ist das Studio gemietet, wenn wir da nichts haben, dann sitzen wir alle nächste Woche nicht mehr hier. Dann werden wir alle rausgeschmissen.
Sehr schön, dass du hier warst bei Die Schreibenden, Stefan Stuckmann. Jetzt gibt es die neue Finale, die 10. Staffel von Pastewka und ich bin sehr gespannt auf das, was sonst noch so kommt von dir. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank. Danke, dass ich da kommen durfte.
Die Schreibenden von Anja Görz.